NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest jetzt weiter aus dem Roman Lasa von Nelio Biedermann. Heute die 6. von 15 Folgen.
Das Kind, das nun schon seit 8 Monaten als Ausrede benutzt wurde, hieß Istvan. Aber so rief man es nur, wenn es ungezogen war. War es still und brav, wurde es Pishta genannt. Die meiste Zeit lag Pishta in seiner Wiege, reglos und stumm, wie ein Gegenstand, von dem ihn nur sein schlagendes Herz und die aufmerksamen Augen unterschieden. Beugte man sich über die Wiege, blickte er einen undurchdringlich an wie ein Tier. Nie erwiderte er ein Lächeln oder ahmte einen Laut nach. Wenn man ihm aber eine Rassel oder etwas Ähnliches in die Hand gab, umklammerte er es eisern und rückte es nicht wieder raus. Bertha, deren Blick von keiner Mutterliebe getrübt war, fand das Kind unheimlich. Die Vehemenz, mit der es das Spielzeug umfasste, ohne damit zu spielen, ließ sie erschaudern. Es kam ihr vor, als ginge es dem Kind nur darum, die Gegenstände zu besitzen und zu verhindern, dass sich jemand anderes an ihnen erfreut. Sie verstand nicht, wie der Baron und die Baronin dieses teilnahmslose Wesen so liebevoll Pishta nennen konnten, und versuchte, wann immer sie an die Wiege traten oder das Kind im Arm hielten, auch auf ihren Gesichtern das Schaudern zu entdecken. Vergeblich. Nachdem der Junge endlich gelernt hatte, aufrecht zu gehen, dauerte es noch mal 1 Jahr, bis er sprach. Wenige Jahre darauf schlich sich über das neu erworbene Können eine weitere Seltsamkeit in sein Verhalten ein. Die Baronin saß im Schatten des Gartenpavillons und feilte an der Tischordnung des Banketts, das sie in der Woche darauf geben wollten. Es war Mitte Juli, der Garten blühte, die Sonne stand hoch und die Luft war voll vom Geruch der Blumen, Gräser und Felder. Lilly trug ein leichtes Kleid aus hellgrüner Seide und überlegte gerade, ob sie den jungen ungarischen Schriftsteller, der aus Wien zu Besuch war, neben Dr. Törek oder neben den Direktor der Verbrennungsmotorenfabrik setzen sollte, als sie hörte, wie Pishta mit jemandem sprach. Erschrocken stand sie auf und drehte sich um, doch da war niemand. Der kleine Pishta stand allein vor einer jungen Birke. Er sah niedlich aus in seinem dunkelblauen Matrosenanzug, unglaublich niedlich. Wenn sie ihn so sah von hinten, konnte sie nicht verstehen, wieso sie ihn manchmal so hasste oder sich sogar vor ihm fürchtete. Aber mit wem hatte er gesprochen? Es war doch niemand hier. Da waren nur die Birke, die Wiese, die Marmorstatue mit den entblößten Brüsten und die Büsche am Ende des Gartens. Kaum hatte sie sich wieder gesetzt, begann Pishta erneut zu sprechen. Wieder stand sie auf, wieder verstummte er auf der Stelle. Verunsichert strich sie sich die Haare hinter die Ohren. Etwas beunruhigte sie, aber was? Sie kniff die Augen zusammen und legte schirmend ihre Hand darüber, suchte den Garten ab, hielt Ausschau nach etwas in Bewegung, doch da war nichts. Alles lag still, erschlagen von der Hitze, erdrückt von der großen, dunstverschleierten Sonne. Die trockenen Gräser stachen hart und gelb gegen den Himmel. Die hellgrünen Blätter der Birke hingen reglos in der Luft. Die Sträucher standen still. Die Statue blieb versteinert. Aber nein, nicht alles war still. Pishtas linke Hand drehte sich unaufhörlich, während sein Arm schlaff hinabhing und der Rest seines Körpers bewegungslos verharrte. Lilly erschien das Bild eines Apparats, in dessen Zahnradgetriebe ein Sandkorn gelangt ist, das nun den ganzen Mechanismus stört. »Mit wem sprichst du da, Pishta?« fragte sie. Er blieb still, drehte sich nicht einmal um, drehte nur seine Hand immer weiter ein und aus. »Pishta?« sagte sie. »Pishta, mit wem hast du gerade gesprochen?« Keine Reaktion. Bei dem Gedanken an sein Gesicht schauderte sie. »Ich will, dass du mir antwortest, Istvan.« »Nichts.« »Antworte!« Plötzlich hörte das Drehen der Hand auf. Er wandte sich um, lächelte sie an und sagte, »Mit dem Schatten.« »Mit dem Schatten?« »Ja, mit dem Schatten der Birke. Er ist mein Freund.« »Die Birke ist dein Freund?« »Nein, nicht die Birke. Die Birke ist tot. Ihr Schatten ist mein Freund.« »Red keinen Unsinn«, sagte die Baronin streng. »Aber es stimmt. Die Schatten sprechen zu mir. Auch dein Schatten tut es.« Lilly spürte, wie ihr schwindlig und heiß, wie ihre Knochen weich wurden und ihr Sichtfeld zu flimmern begann. Ihr Seidenkleid klebte an ihrem Körper, umschloss sie wie eine zweite Haut. Erschöpft sank sie in den Strohsessel, klammerte sich an die Armlehnen, schloss die Augen und hörte noch, wie Pischta murmelnd und fern sein Gespräch wieder aufnahm. Pischta fühlte sich nicht nur von den Schatten angezogen, mit denen er sprach als seines Menschen und in denen er sich bewegte, als wäre das Sonnenlicht ebenso schädlich für ihn, wie es für seinen Vater als Kind gewesen war, sondern von jeder Art von Dunkelheit. Er bevorzugte dunkle Kleidung, war fasziniert von dem düsteren Kellergewölbe, das ihm wie das Unterbewusstsein des Schlosses vorkam, und erwartete sehnlichst die kurzen Tage des Winters und die Dämmerstunden, in denen sich das Licht zurückzog, die Helligkeit abnahm, die Schatten länger und zahlreicher wurden. Die Nacht kam Pischta vor wie ein Meer, dessen dunklem Wasser er entstiegen war. In ihr waren er und sein Schatten deckungsgleich, und sein Inneres entsprach der Außenwelt. Denn alles war dunkel, und der Himmel war schwarz, und der Garten lag still und verlassen da. Und zwischen diesem und dem Nachthimmel sah man, wenn sich die Augen noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt hatten, keinen Unterschied, so dass man meinen konnte, die Sterne seien Blüten, die hell und weiß an den dunklen, großen, schwarzen Blumen strahlten. Eines von Leuersch Lieblingssprichwörtern war »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold«. Und tatsächlich gab es viele Dinge, über die man schwieg. Fotos, die einen mit adligen Freunden aus Deutschland zeigten, die die Faschisten unterstützten, wurden aus den Alben gerissen, Affären totgeschwiegen. Das Wissen um schmutzige Geschäfte mit in die Familiengruft genommen. Verwandte, die sich in Prostituierte oder in andere Männer verliebten, aus dem Stammbaum gestrichen. Kindheitstraumata verdrängt. Was man nicht sagen konnte, wurde aufgeschrieben und dann sicher verwahrt. So musste man die Geheimnisse nicht ständig mit sich herumtragen. Der Tod von Leuersch Eltern war so ein Fall. Die Großmutter sei ertrunken, sagte man Pischta. Und der Großvater sei einfach die Treppe hinuntergestürzt. Tragisch, sehr, sehr tragisch sei das gewesen, aber so etwas komme vor. Was man ins Familienregister geschrieben hatte, las ich anders. Maria von Lasa, geboren von Gampel, 16. Mai 1870 bis 8. April 1913, Selbstmord durch Ertränken. Schandor von Lasa, 28. November 1868 bis 6. Juni 1919, Schädelbruch nach Sturz unter Alkoholeinfluss. Ein weiterer Vorfall, über den geschwiegen wurde, ereignete sich in der Nacht des Banketts, das Lilly vor ihrer Ohnmacht im Gartenpavillon geplant hatte. Einige Stunden nach dem Abendessen, das Pischta mit Bertha am kleinen runden Tisch eingenommen hatte, wachte er mit dem Gefühl auf, innerlich beschmutzt zu sein. Eine Weile lag er, in dem Versuch, eines der Traumbilder, die noch hinter seiner heißen Stirn nachflackerten, zu erwischen, ganz still. Er glaubte, sich nur erinnern zu müssen, um das Gefühl von innen heraus zu verfaulen, loszuwerden. Doch es wollte ihm nicht gelingen. Andauernd schoben sich Bilder seiner mit braun-schwarzem, pelzigem Schimmel überzogenen Bauchwand vor sein inneres Auge. Schließlich warf er die Decke von seinem fiebrigen Körper und stand auf. Im Zimmer war es stockdunkel. Er ging auf und ab, ohne Licht zu machen, und spürte, wie der Schimmel langsam aus seinem Körper gespült und durch ein anderes Gefühl ersetzt wurde, das ihn durch die hohe Flügeltür, deren Klinke er gerade so erreichte, in das Spielzimmer nebenan tapsen ließ. Dinge, die er 100-mal gesehen, Zinnsoldaten, die er in unzählige Schlachten geführt hatte, all das war wie ausgetauscht im fahlen Mondlicht. Er nahm es wahr, ohne sich zu wundern. Es schien ihm selbstverständlich, dass die Dinge nachts ein anderes Gesicht trugen. Nur an den Fasern des türkischen Teppichs blieb sein Blick hängen. Anders als bei den übrigen Gegenständen, die er, ohne eine Schramme oder abgenutzte Stelle auszulassen, einwandfrei hätte beschreiben können, hatte er von diesem kein Bild. Doch nun, da das Blau im Halbdunkel seine strahlende Wirkung verloren hatte, schien sich die Musterung zum ersten Mal ganz vor ihm auszubreiten und gewann durch das Mondlicht und die Nachtschatten, die sich auf den Teppich gelegt hatten, noch zusätzlich an Tiefe und Komplexität. Er stand davor, die nackten Füße auf dem kühlen Parkett, und fühlte sich selbst wie einer jener Männer, die er über das Meer schickte, dessen Oberfläche der Teppich war, unter dem es tausende von Metern in die Tiefe ging, immer weiter hinab, bis das kräftige Tintenblau in ein vollkommenes Tiefseeschwarz überging, das ihn zu sich rief, über das Gesicht im Muster, das nur bei Dunkelheit und völlig losgelöst von den karamellfarbenen Händen existierte, die es einst unbewusst in den Teppich gewoben hatten. Die Zeit zerfiel. Als er sich endlich von dem Muster lösen konnte, kam es ihm vor, als sei ein Teil von ihm noch immer dort unten. Ohne einen Gedanken griff er nach der Bastelschere auf dem Schreibtisch und umschloss sie mit seiner kleinen Faust. Dann verließ er das Spielzimmer. Im Flur fiel ihm plötzlich die Stille auf, die ihn die ganze Zeit umgeben, aber keinen Raum gehabt hatte, sich auszubreiten. Langsam wartete er durch sie hindurch, den Flur entlang, und fragte sich, was mit ihr geschah, wenn man sprach. Dann stand er vor der Tür des Elternschlafzimmers. Das Gefühl in seinem Bauch wurde zu einem Druck in den Lungen. Die Empfindsamkeit seiner Sinne schwand. Er war stumpf, gedankenlos und entschlossen, das Zimmer zu betreten. Die Leselampe mit dem chinaroten Seidenschirm auf dem Nachttisch der Mutter tauchte dieses in ihren rötlichen Schein. Auch die Körper berührte das Licht, wobei sie dadurch nicht sandig und weich, sondern glatt und blutig wirkten. Aber das ist es nicht, was Pischta verstört an der Türschwelle innehalten lässt. Was ihn versteinert, ist das Wesen mit den vier Beinen und Armen, zu dem sich seine Eltern zusammengeschlossen haben. Zwar lässt sich der durchgebogene Oberkörper der Mutter, der auf die angewinkelten Arme gestützt, mit jedem Stoß tiefer in die Kissen gedrückt wird, noch von jenem des Vaters unterscheiden, die Beine aber wachsen ununterscheidbar aus der glühenden Mitte der keuchenden Kreatur. Sind das noch seine Eltern? Die Gesichter sind zu grässlichen Masken verzerrt, die Zähne glänzen blutig, die Perlen um den Hals der Mutter schillern wie Granatapfelkerne, und die stöhnenden und grollenden Laute, die ihren Kehlen entweichen, scheinen aus ihrem tiefsten, dunkelsten Inneren hervorzubrechen. Auch fehlt dem Wesen jede Vernunft, jede Selbstbeherrschung, alles Menschliche. Stumpfsinnig und zerstörerisch, mechanisch und zwanghaft, stößt es sich den Säbel ins eigene Fleisch. Und Pischta kann seine Augen nicht losreißen von der nicht enden wollenden Höllenszene, die sich nur wenige Schritte von ihm entfernt und doch in einer völlig anderen Welt abspielt. Als der Kampf endlich ein Ende fand, zuckend und bebend, in die dunstige Luft gestöhnt und die Kissen geschrien, zerfiel die Kreatur. Auf dem Bett lagen wieder Pishtas Eltern, die erst jetzt bemerkten, dass er in der Tür stand. Hastig zogen sie die Decke über ihre nackten Körper und befahlen ihm, wieder ins Bett zu gehen. Aber er stand nur weiter da und schwieg. Nun fiel ihnen auch die Schere auf.
»Warum hast du denn die Schere in der Hand?« fragte Lojosch.
Pischta blieb stumm, seine Augen dunkel und weit.
»Komm, ich bring dich wieder ins Bett«, sagte Lilli, die sich unter der Decke ihr Nachthemd übergezogen hatte.
Keine Reaktion.
»Komm, Pischta. Gehen dir wieder schlafen. Du kannst ja gar nicht sprechen vor Müdigkeit.«
Sie strich ihm mit ihrer Hand, deren Geruch nach salzig-saurem Meer, Zwiebeln und Speichel er nie vergessen sollte, durchs Haar, während Lojosch sich fragte, wie sie so schnell von ihrer Rolle als Frau in die der Mutter wechseln konnte. Er hatte selbst nach 6 Jahren noch nicht in die des Vaters hineingefunden. Dabei hatte er immer geglaubt, das käme von allein. Aber so war es nicht. Natürlich liebte er sein Kind, meistens jedenfalls, oder zumindest hin und wieder. Aber oft dachte er auch daran, den Jungen aus dem Bett zu heben, ihm die kleine Nase und den Mund zuzuhalten und ihn anschließend wieder zwischen die Kissen zu betten.
Vielleicht wäre es so möglich, in ihr früheres Leben zurückzukehren, in dem Stunden wie die vorige keine Ausnahme gewesen waren und er nicht wöchentlich in Herrn Kirais Sessel hatte sitzen müssen, um irgendwie weitermachen zu können. 1931, ein Jahr vor Evas Geburt, kehrte Lawyer spätabends aus Budapest zurück und sah, als er den Wagen knirschend auf dem Kiesplatz parkte, wie das Licht in ihrem Zimmer gelöscht wurde. Sofort bereute er es, nicht noch eine weitere Nacht in der Hauptstadt verbracht zu haben. Er hätte ins Casino gehen oder sich ein Mädchen ins Hotel bestellen können. Nun aber musste er sich zu seiner Frau, die nur noch mit ihm schlief, wenn er sich ihr aufdrängte, ins Bett legen. Ihr feuchter Atem, ihr warmer Körper, der Geruch nach Schlaf, ihr Zähneknirschen. Er beschloss, sich noch ein Glas Whisky zu genehmigen. Auch eine Zigarre zündete er sich an, schon im Wissen, dass sie ihm nicht reichen, dass er auch noch das dritte Betäubungsmittel brauchen würde. Wenigstens war er mit sich selbst ehrlich und wusste, dass die Schuldgefühle und Vorsätze, endlich wieder treu zu sein, dem Verlangen nichts entgegensetzen konnten. Nun, da er gedanklich schon bei den weißen Schenkeln angelangt war, hatte es keinen Sinn mehr, hier zu sitzen und sich zu quälen. Er drückte die Zigarre aus und leerte sein Whiskyglas. Der Baron trat ein, ohne zu klopfen, und freute sich darüber, sie nur im Nachthemd vorzufinden. Bertha erschrak, die Augen geweitet, den Mund geöffnet. Und wie immer erregte es ihn, sie so zu sehen. Nachdem sie sich gefangen hatte, öffnete sie seine Hose, zog seinen Penis heraus, ging vor ihm auf die Knie und schloss ihren Mund darum. Er legte seine Hand auf ihren Hinterkopf und fühlte sich wieder wie ein Mann. Da steht plötzlich seine Frau im Zimmer, ein Gespenst mit schwarzen Augen und hellblondem Haar, auf ihrem Nachthemd weißgestickte Blumen. Sie steht da und sieht zu. Auch er tut nichts, sagt nichts, denkt nur darüber nach, wie er wieder rauskommt aus dieser Falle, die er sich selbst gestellt hat. Aus diesem fremden Leben, in das er hineinrutschte, nachdem ihm sein eigenes entglitten war. Bevor er eine Antwort findet, wendet sich Lilly ab, blickt kurz in den Spiegel, der neben ihr an der Wand hängt, und verlässt das Zimmer. Anfangs waren sie noch mit offenem Verdeck gefahren, nun mit geschlossenem, weil Lilly hatte schlafen wollen. Am Morgen hatten über den Feldern und Wiesen noch Nebelgeister gespielt, doch je höher die Sonne gestiegen war, desto tiefer hatten sie sich in die Wälder und Flussbetten zurückgezogen. Nun war der Himmel wolkenlos und weit. Der silberne Adler auf dem Kühler blitzte in der Sonne. Lojosch mochte es zu fahren. Das Motorengeräusch, das Sirren der Reifen, die Geschwindigkeit, der Geruch des Leders und der Gedanke, dass der Adler-Diplomat so stark wie 60 Pferde war, beruhigten und befriedigten ihn. An einem Tag wie dem heutigen konnte er sich nichts Schöneres vorstellen, als mit offenem Fenster durch eine grüne Sommerlandschaft zu fahren, weshalb er auch ein Befürworter der Reichsautobahn war, des betongewordenen Willens eines Mannes, wie er gestern in der Zeitung gelesen hatte. Was er von diesem halten sollte, wusste er nicht. Einerseits war er natürlich lächerlich mit seinem Bürstenschnauz und den cholerischen Gebärden, verachtenswert mit seiner Brutalität und seinem Judenhass. Andererseits bewunderte er ihn für sein schauspielerisches Können, für seine Fähigkeit, sich wirkungsvoller als jeder andere in Szene zu setzen und seinen Größenwahnsinn, der so ansteckend war, dass ihm ein ganzes Volk glaubte. Auch er war ihm verfallen. Nicht, dass er seine politischen Ansichten geteilt hätte, um Gottes Willen, soweit käme es bei seinem jüdischen Schwager noch, aber hin und wieder, in Momenten der Überforderung oder Unsicherheit, ertappte er sich bei der Frage, was der Führer in dieser Situation tun würde. Lillys Kopf ruhte an der Fensterscheibe. Ihr Mund war leicht geöffnet. Er sah sie an und lächelte. Seit sie ihn mit Bertha erwischt hatte, war es aufwärts gegangen mit ihnen. Er hatte sich Herrn Kirais Rat zu Herzen genommen und ihr von seinen Gefühlen erzählt. Dann hatte er Bertha entlassen und durch eine ältere Witwe ersetzt, die in Deutschland aufgewachsen war und ausgezeichnet Englisch sprach,
da sie viele Jahre als Sekretärin in Bombay gearbeitet hatte. Auch sonst hatte es das Leben gut mit ihnen gemeint. Die Weltwirtschaftskrise war zwar auch an ihnen nicht vorbeigegangen, hatte sie aber dank ihrer verschiedenen Standbeine milder getroffen als ein Großteil der Menschen. Sie hatten sich behauptet, ihren Bauern geholfen, wo sie konnten, und in der Region weiter mit ihrem Fleisch, Getreide, Holz und Fisch gehandelt. Als die Preise allmählich wieder gestiegen waren, hatten sie das Fleisch und den Fisch wie früher mit der Bahn in die Hauptstadt transportieren und in der Markthalle verkaufen lassen. Seit einem Jahr verzeichnete auch die Verbrennungsmotorenfabrik wieder Gewinne, sodass sie sich mit gutem Gewissen ein vierstöckiges Haus an der Donau kaufen konnten. Es war höchste Zeit gewesen, denn so schön es im Waldschloss auch war, das Leben spielte sich in der Hauptstadt ab. Dort verbrachten sie nun die Winter, gaben und besuchten Bälle, gingen regelmäßig in die Oper und ins Theater, nahmen an den Sonntagsgottesdiensten teil und sahen sich im Kino Filme an, in denen neuerdings auch gesprochen wurde. Es ging ihnen gut. Noch, hätte seine Schwester jetzt mit drohendem Zeigefinger gerufen, noch geht es uns gut, aber auch nur, weil wir Geld und Glück haben. Wer weiß, wie lange das so sein wird. Seit die Bleichröders Berlin vor 3 Jahren verlassen hatten und nach Wien gezogen waren, hatte sich Ilona verändert. Sie hörte keine Musik mehr, hatte zu rauchen begonnen und verließ kaum noch die Wohnung. Oft lag sie bis mittags im Bett. Eine Behandlung durch Freud, zu der Kurt sie zu überreden versuchte, lehnte sie mit den Worten »Ich bin nicht krank, die Welt ist es« konsequent ab. Sie sah in allen künftige Nazis und war überzeugt, dass ihnen in Wien bald dasselbe Schicksal wie in Deutschland drohte. Seit der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz im letzten November galt ihr Mann dort als Mischling ersten Grades und sie selbst als Hure. In Anbetracht dessen war sie natürlich froh, nach Österreich gezogen zu sein, aber die Furcht vor dem finanziellen Ruin und einem erneuten Krieg war ihr gefolgt. Auch der Antisemitismus war kein Phänomen, das sich auf Deutschland beschränkte. Zwar waren weder Kurt noch sie jüdischen Glaubens, doch bei dem Nachnamen, der für den reichen, mächtigen Judenbankier schlechthin stand, interessierte das niemanden. Während Lajos hielt, um zu tanken und sich die Beine zu vertreten, erinnerte er sich an den Sommer 1933, den Lilly, Pischta, die einjährige Eva und er mit den Bleichröders in Südfrankreich verbracht hatten. Es war ein schöner Sommer gewesen, trocken und heiß. Sie hatten die Tage am Meer verlebt, sie hatten Muscheln, Hummer und Fisch gegessen und die Sorgen in Weißwein und Gelächter ertränkt. Damals war sogar Ilona noch der Meinung gewesen, dass schon alles wieder gut würde. Immerhin war der Judenboykott im April aufgrund der Passivität der Bevölkerung nach einem Tag abgebrochen worden. Das ließ doch Grund zur Hoffnung. Im Herbst, die Haut war von den Wochen an der Côte d'Azur noch braun, verließen sie Berlin dann doch. Der Boykott war zwar gescheitert, hatte dem Bankhaus S. Bleichröder aber massive Kunden- und Einlageverluste beschert. Der Judenhass, der schon zu Zeiten des gewaltigen Gerson von Bleichröder unter der Oberfläche gebrodelt hatte, war seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten zum wichtigsten Merkmal eines guten Deutschen geworden. Davon merkte man bisher aber nichts. Antisemitische Ortsschilder, Juden unerwünscht, von denen seine Schwester erzählt hatte, hatten sie noch keine gesehen. Und alles, wovon in der gestrigen Ausgabe des Stürmer berichtet worden war, waren die Olympischen Sommerspiele gewesen. Dennoch ließ ihn das Gefühl nicht los, sich in einer gigantischen Inszenierung zu befinden. Deshalb hatte es ihn wahrscheinlich auch so wütend gemacht, dass Ilona während ihres Zwischenstopps in Wien ununterbrochen von Hitler und seinem Schattenreich gesprochen hatte. Ihm war schon klar gewesen, dass er ihr apokalyptisches Gerede nicht einfach so würde abstreifen können. Dabei war es so ein herrlicher Tag. Missmutig stieg er wieder in den Wagen, reichte dem Tankwart durchs Fenster das Benzingeld und noch etwas Trinkgeld dazu und bereute es sofort, als er im Rückspiegel sah, wie der Mann den rechten Arm zum Gruß streckte. Bis zur Villa ihrer Freunde war es nur noch eine halbe Stunde. Lilly war an der Tankstelle aufgewacht und hielt die Hand aus dem Fenster. »Als würde die Luft brennen«, Lajos antwortete nicht. »Mach dir nicht solche Sorgen«, sagte sie und legte ihre Hand auf seinen Oberschenkel. »So eine Umstellung ist nicht einfach. Aber deine Schwester wird sich schon wieder fangen. Sie muss sich eben erst noch an ihr neues Leben gewöhnen.« »Ich weiß.
Es ist nur seltsam, sie ist so ängstlich geworden. Alles, wovor sie sich früher gefürchtet hat, war der Wald, sonst nichts, nie. Und jetzt sieht sie plötzlich überall Gespenster. Das ist doch verständlich. Versetz dich mal in ihre Lage. Aber man kann doch nicht einfach aufhören zu leben. Sie hat Kinder und einen Mann, da kann sie nicht bis mittags im Bett liegen. Lajosch, was? Es stimmt doch. Sie glaubt, die Welt dreht sich nur um sie. Und weil es ihr nicht gut geht, lässt sie alle anderen im Stich. Lilly nahm ihre Hand von seinem Oberschenkel und sah ihn an. Vergleich sie nicht mit deiner Mutter. Lajosch zuckte mit den Schultern und setzte die Sonnenbrille auf. Ihre Freunde mochten und hatten keine Kinder, weshalb Lilly und Lajosch sie immer ohne die ihren besuchten. Sie genossen diese freie Zeit, in der sie selbst wieder ein wenig zu den Kindern werden konnten, die sie gewesen waren, als sie sich in Hewis kennengelernt hatten. Die Verantwortung und die Sorgen des Alltags fielen von ihnen ab. Sie saßen auf der Terrasse, tranken Champagner, sprachen über die vermögenden Angeklagten, die der Mann verteidigte, und schauten in den blühenden Garten, um den sich die Frau kümmerte. Daneben begann das Anwesen von Leni Riefenstahl, die das andere große Gesprächsthema war. Blitzgescheit ist die und unheimlich freundlich, hatten sie das letzte Mal am Telefon erzählt. Da vergesse man völlig, wie berühmt sie sei und wen sie alles kenne. Leider werden wir sie euch nicht vorstellen können. Sie wird jede Menge zu tun haben, weil sie ja für alle Aufnahmen der Spiele zuständig ist. Offenbar soll es sogar einen Film geben. Was ja nur verständlich sei. Schließlich müsse die Welt erfahren, was das neue Deutschland für eine große und fortschrittliche Nation sei. Als sie nun langsam durch das Villenviertel fuhren, war von dem anstehenden Spektakel nichts zu spüren. In dieser Gegend schien man überhaupt von nichts etwas zu spüren. Die Rasen waren frisch gemäht, die Hecken akkurat gestutzt und die Häuser strahlend weiß. Hier war es immer Sonntag. Als Lajosch den Adler neben der schlichten, zweistöckigen Villa Riefenstahl in die Einfahrt lenkte, sah er am Saum des Waldstreifens, der an den Garten ihrer Freunde grenzte, einen Rehbock. Er stand vollkommen still, den Kopf erhoben, die Ohren wachsam aufgestellt. Lajosch musste an die Jagdsaison denken, die bald wieder beginnen würde, und an das Gefühl, das ihn umhüllte, wenn er im Morgengrauen sein Gewehr schulterte und zu den Männern hinausging, mit denen er loszog, um die Tiere seines Waldes zu schießen. Das Grauen des Morgens, das aus dem Wissen bestand, heute zu töten. Und danach am Waldrand zu sitzen, an weißgedeckten Holztischen, Unmengen an Wein zu trinken, Speck und Gulaschsuppe zu essen und später am Nachmittag, wenn das Licht am schönsten war, dem erlegten Hirsch einen Zweig ins Maul zu stecken und sich hinter ihm aufzustellen im Halbkreis für das Foto, die Gewehre wieder locker geschultert und sich dann im Rauchzimmer unter die englischen Jagdszenen zu setzen, die er so verabscheute und die dennoch im ganzen Schloss und auch überall im Stadthaus hingen, einfach weil es so üblich war. Lajosch schüttelte den Kopf, stieg aus und schlug die Tür zu. Der Rehbock verschwand im Wald.
Max von Pufendorf mit der 6. von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang bei uns im Internet, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Das Winterwetter führt weiter zu Behinderungen im Straßenverkehr. Starker Regen hat auf den gefrorenen Böden, vor allem im Westen Deutschlands, für gefährlich glatte Straßen gesorgt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Auch im Zugverkehr hat es heute früh, vor allem bei den Regionalzügen in Niedersachsen und Hamburg, noch Einschränkungen gegeben. Im Fernverkehr wird die Geschwindigkeit der Züge auf einigen Strecken vorsorglich reduziert. Davon betroffen ist zum Beispiel die Verbindung Hannover-Frankfurt. Probleme gab es auch am Frankfurter Flughafen. Rund 100 Flüge mussten gestrichen werden. Wegen der Glatteisgefahr sind heute außerdem die Schulen in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen geschlossen geblieben. Während in NRW das Gröbste mittlerweile vorbei ist, gilt für Niedersachsen nach wie vor eine Unwetterwarnung wegen Glatteis. Meteorologen raten dazu, das Auto, wenn möglich, stehen zu lassen.
Bundesaußenminister Wadephul ist in Washington eingetroffen, um Gespräche mit seinem US-Kollegen